Mein Fehler. Danke für den Hinweis. Ja, ich freue mich heute Morgen, in der Predigt euch mitzunehmen in einen Bibeltext, der ganz besonders ist. Und das Thema meiner Predigt heißt heute: Abgerechnet wird am Schluss. Wir sind noch nicht am Schluss dieses Gottesdienstes und ich will auch nicht abrechnen mit euch. Aber der Predigttext lädt uns allen dazu, drüber nachzudenken. Abgerechnet wird am Schluss. Eine Geschichte über Geld, Schulden und kluges Verhalten. Seid ihr gespannt?
Ja.
Ja. Der eine oder andere weiß schon, um welchen Text es geht oder welche Geschichte. Und wir lesen, wenn ihr eine eigene Bibel mit habt, den Text mit. Wir sehen aber auch hier vorne den Bibeltext aus der Luther-Übersetzung von 2017. Ich habe die ganz bewusst gewählt, weil manches von diesen Ausdrücken, von dem Wortgebrauch ist dem einen oder anderen geläufig und man hat so einen Wiedererkennungseffekt und denkt, ach ja, habe ich schon mal gehört oder das ein oder andere Wort. Deswegen aus der Lutherbibel. Vom ungerechten Verwalter, Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Er, also Jesus, sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Dann sprach er zum Zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Es geht weiter. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit der Bibeltext. Alles klar? Nein, ja? Abgerechnet wird am Schluss. Ich will erstens was sagen zu Irritationen und Grundsätzliches. Zweitens Gott und sein Reich. Drittens unsere Verantwortung. Viertens Umgang mit Schulden. Und fünftens Umgang mit Geld. Fangen wir vorne an. Irritation und Grundsätzliches. Bibeltexte haben in vielen Bibeln Überschriften. Und man findet, je nach Bibelübersetzung, findet man eine sehr unterschiedliche Überschrift über diesen Bibeltext. Da heißt es zum Beispiel vom klugen Verwalter oder vom ungerechten Verwalter oder wie man sein Geld richtig einsetzt. Und man merkt, dieser Predigttext hat es in sich, diese Geschichte. So manche Aussagen sind wirklich irritierend. Und in der Vergangenheit habe ich wenig Zugang gehabt auch zu diesem Text. Und ich musste tief graben und schürfen und buddeln und viel daran arbeiten, um einen Zugang zu diesem Text zu bekommen. Denn man kann ja denken, sowas soll in der Bibel stehen? Nee, oder? Doch, steht in der Bibel, im Neuen Testament. Gerade eben hat Jesus noch gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten argumentiert. Hat sich verteidigt. Warum? Na, ihm wurde vorgeworfen, er würde nicht als mustergültiger Jude leben. Er würde sich mit den Sündern abgeben. Und dann erzählt Jesus mehrere Beispielgeschichten. Die Beispielgeschichte von den 100 Schafen. Es sind eigentlich nur noch 99, weil eins ist verloren gegangen und es wird wiedergefunden und es ist Freude im Himmel. Dann erzählt Jesus die Geschichte von einem verlorenen Geldstück, das endlich wiedergefunden wird. Dann erzählt Jesus die Geschichte von den zwei Söhnen. Da ist ein untreuer Sohn. Er verprellt das Mammon. Er kehrt heim, wird wieder als Sohn angenommen und der andere Sohn empfindet das als ungerecht. Diese drei Geschichten kommen davor. Da geht es also auch um Mammon, um treu, um untreu, um klug und ungerecht, hier wie dort. Und dann richtet sich Jesus an seine Jünger so nach dem Motto, hallo, meine lieben Freunde, Achtung, diese Geschichte ist jetzt für euch ganz wichtig. Passt gut auf. Und wenn man sich den Text nochmal anschaut, so diesen letzten Teil, dann sieht man auch hier wieder, ich habe das mal farblich markiert, ungerecht, treu, Mammon kommt ganz häufig vor. Diese Wörter. Nun, wie ist das entstanden? Wie ist das passiert? Wir haben ja heute eine Bibel, du kannst dir überall eine Bibel kaufen, Neues Testament, da drin lesen. Hast hoffentlich die Bibel nicht nur im Regal stehen oder als Stütze für einen wackeligen Tisch. Ja, sagt ja jemand, oh Herr Pastor, die Bibel ist mir eine große Hilfe und Stütze. Wie ist das entstanden? Was ist da passiert? Das Lukas-Evangelium wird dem Schreiber Lukas zugeordnet. Und er hat sich vorgenommen, genau zu recherchieren, was war denn da? Was ist passiert? Was gibt es da über Jesus zu sagen? Über seine Geburt, sein Leben, sein Reden, sein Wirken? Was gibt es zu erzählen? Und ach ja, da war noch diese eine Geschichte, die Jesus da erzählt hat mit so einem komischen Verwalter. Die nehmen wir auch noch mit rein, die ist ganz wichtig. Aber es ist doch ein bisschen verwirrend und man muss wirklich graben und schürfen, um auf den Grund zu gehen. Man muss zum Kern kommen dieser Geschichte. Und es gibt eine Grundgeschichte, es gibt einen Übergang und es gibt abschließende Kommentare als Ergänzung zu dieser Geschichte. Das ist nicht einfach alles nur so mal entstanden, sondern das ist auch mit Absicht entstanden. Gott hat seine Hände dabei mit wirken lassen. Gottes Geist hat sein Wort inspiriert, dass es geholfen hat. Damals wie heute. Und manchmal verwirrt uns das ein bisschen. Und es gibt moderne Erkenntnisse, theologische Untersuchungen zu diesen Texten und auch die sind wichtig. Das ist eine Beispielgeschichte. Man sagt manchmal, es sind Gleichnisse oder Parabeln, Geschichten, die etwas Wichtiges deutlich machen sollen. Und dabei ist wichtig zu wissen, wie gehe ich denn mit so einer Geschichte um? Meistens hat ein Gleichnis, eine Parabel oder eine Beispielgeschichte einen Hauptkern. Achtung, das ist ganz besonders wichtig. Geht es jetzt um den klugen Verwalter? Geht es um den ungerechten Verwalter? Geht es jetzt hier ums Geld? Mal schauen, was wir so herausfinden. Meistens gibt es einen Hauptkern, den muss man herausarbeiten. Und dann gibt es noch so ein paar Nebenspuren, die auch wichtig sind. Wichtig ist darauf zu achten, dass man nicht ins Allerkleinste verfällt und nicht jedes Detail einer Geschichte überträgt. Das könnte sehr gefährlich werden, sondern die Hauptlinie im Blick behalten. Kommen wir gleich noch dazu. Lukas mutet es uns zu, in seinen Erzählungen diese Geschichte dabei zu haben. Und wir merken, ach, so einfach ist ihm das vielleicht gar nicht gefallen. diese Geschichte, was damit Jesus passiert ist, was er erzählt hat. Denn es gibt Grundsätze, haben wir gerade gesehen, im Umgang mit den Bibeltexten. Und es gibt so eine Hauptgeschichte und dann wurde noch etwas hinzugefügt, was auch für die ersten christlichen Gemeinden wichtig war. Und das finden wir heutzutage im Bibeltext. Eine Art Ergänzung, Kommentar, Rezension, wie ein redaktioneller Schluss. Warum? Um Missverständnisse zu vermeiden, die aus diesem Bibeltext auch ganz schnell entstehen können. Man kann falsche Schlussfolgerungen ziehen. Und manches steht und fällt mit der Frage, Vers 8, hier ist 8b beginnend, 8a, wer ist denn hier gemeint? Ich mache nochmal zurück, 8a, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Wer ist dieser Herr? Und es steht und fällt der Sinn dieser Geschichte damit, wer ist dieser Herr? Ist das der Herr Großgrundbesitzer oder der Herr Jesus? Ja? Spannende Frage. Gehört dieser Teil des Verses 8 zu einer Vorgeschichte, zu einer Beispielgeschichte oder kommentiert er das Ganze? Das ist wichtig zu wissen. Nun, wenn wir uns vorstellen, da ist ein Großgrundbesitzer, der sehr reich ist und viele Ländereien hat, großes Vermögen. Und er achtet darauf, dass das gut verwaltet wird. Und er setzt jemanden ein, der darauf aufpasst. Und er passt aber nicht gut darauf auf. Würde er denjenigen jetzt loben und sagen, super, klug gemacht, tolle Arbeit. Ja, nicht mit Zynismus oder so oder sarkastisch gemeint. Das finden wir nicht im Bibeltext. Das würde irritieren, das passt einfach nicht. Das kann nicht der Herr Großgrundbesitzer sein, dieser Herr. Denn erst kündigt er ja dem Verwalter aufgrund von Gerüchten, er verliert ja viel Geld und jetzt soll er ihn loben. Kann von der Logik her nicht sein. Und vom Sprachgebrauch, man kann ja im Griechischen schauen, das Neue Testament ist griechisch geschrieben, man kann ja vom Griechischen schauen, wie ist es geschrieben, welche Wörter passen wohin, wie ist die Grammatik, der Aufbau des Textes. Da ist ein Bruch auf einmal, ein Bruch im Text. Und wir merken, komisch, das irritiert. Und die meisten Theologen gehen davon aus, dass dieser Herr in Vers 8a Jesus ist. Und Jesus lobt den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Auch das könnte irritieren, aber es ist gut zu verstehen, weil ich es gleich erklären werde, hoffentlich. Also, es gibt eine Grundgeschichte. Es gibt eine Überarbeitung der Grundgeschichte, die auffällt und das lässt uns stolpern. Ein ausländischer, reicher Großgrundbesitzer lässt sein Land von einem Einheimischen verwalten. Der reiche Großgrundbesitzer und der Verwalter. Der Verwalter, da steht im Griechischen das Wort Oikonomos. Das ist ein Ökonom. Einer, der verwaltet, der die Finanzen so ein bisschen im Blick haben soll. Der soll aufpassen und das gut verwalten. Und da tauchen Unterstellungen auf. Ey, der macht's nicht gut. Da läuft was schief bei dem. Sind die berechtigt oder nicht? Steht erstmal nicht da. Und ich frage mich so, dieser Verwalter, der jetzt so beschuldigt wird, warum führt er nicht das Gespräch mit seinem Chef? Er könnte doch sagen, ey, lieber Chef, das stimmt doch alles. Ich kann es dir genau nachweisen. Guck hier und hier und hier und hier. Stimmt doch alles. Aber darum geht es nicht. Ich würde das Gespräch suchen, aber das macht er nicht. Darum geht es nicht in dieser Geschichte. Um was geht es? Der Verwaltungsauftrag des Ökonomen endet bald. Er wird bald gefeuert werden. Und er überlegt, was mache ich jetzt? Ich muss handeln. Ich muss was tun. Und ich möchte uns ein paar Erklärungen geben, ein paar Optionen, wie man diese Beispielgeschichte verstehen kann. Und ich entdecke, wenn man sie einzeln nimmt, kann man nicht zufrieden sein, weil diese Geschichte ist so umfangreich, so vielfältig. Und Christen haben schon Jahrhunderte mit diesem Bibeltext gekämpft, warum nicht wir auch? Aber man darf diesen Text nicht missverstehen nach dem Motto, na seid wie die Diebe und Betrüger. Nächste Steuererklärung, komm mal schnell hier so. Nee, darum geht es nicht. Unrecht wird nicht gut geheißen und legitimiert. Aber die Geschichte bleibt offen letztendlich, wie einige Gleichnisse von Jesus. Er mutet uns das zu. So. Erstens, das haben wir durch, Irritation und Grundsätzliches. Zweitens, Gott und sein Reich. Gott und sein Reich. Wir steigen voll ein. Ich habe ja vorhin erwähnt, es gibt so ein paar Vorgeschichten dazu. Ja, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und der ist klug, weil er sein Leben verändert. Er wendet sein Leben, er kehrt nach Hause, der verlorene Sohn. Er kehrt zu seinem Vater zurück. Und wir wissen, es ist Gott als Vater, zu dem er zurückkehrt. Er ist klug, er rettet sein Leben. Und so ist auch der Verwalter zu sehen. Er ist klug und er rettet sein Leben. Alles andere ist ihm egal. Und das ist der Kern. Das ist die Hauptaussage der Geschichte. Es geht um Gott und sein Reich. Das heißt für mich, setz alles, was du hast, auf diese eine Karte, Gott. Alles, was du hast, Gott und sein Reich. Dein Verstand, deine Fantasie, deine Entschlossenheit, setz alles auf eine Karte, Gott. Wie macht der Verwalter das? Er verwaltet Finanzen, er hat Entscheidungskompetenz. Und ich habe gelesen, dass es damals üblich war, dass Verwalter betrogen haben. Also es war klar, die Verwalter sind Betrüger in der Regel. Im Römischen Reich, das ja sozusagen so die Hoheit hatte, staatlich, waren die Verwalter Betrüger. Und das war bekannt, das war klar. Und da regte man sich schon gar nicht mehr auf. Das war üblich. Und so erzählt Jesus diese Geschichte. Das ist ein Verwalter. Und klar, der macht wieder so krumme Dinger. Das war üblich. Ein Verwalter wird beschuldigt, wie alle anderen zu sein. Aber sein Chef prüft das nicht. Er entlässt ihn gleich. Es kommt eine Kündigung ohne Anhörung. Und dann, jetzt wird's wichtig, der Verwalter hat jetzt Angst um seine Zukunft, denn er droht, bettelarm zu werden, ohne Job. Es gab kein Jobcenter, es gab kein Bürgergeld, keine Grundversorgung, es gab kein Sozialsystem in dem Sinne, was aufgefangen hat. Er drohte, auf der Straße zu sein, bettelarm zu werden. Sein Leben zu verlieren, das war seine Hauptsorge. Und das will er nicht. Er will den sozialen Stand, den er hat, nicht verlieren. Wo lebt er? In der Welt der Reichen und Schönen. Und er will sich jetzt Gastfreundschaft erkaufen. Ja, so ein Netzwerk von Freunden kann lebensrettend sein. Ich erkaufe mir jetzt Freundschaft. Gastfreundschaft von anderen. Geschäftsfreunde gewähren einander Gastfreundschaft. So war das damals üblich. Eine Hand wäscht die andere. Und er wartet auf Aufnahme, Integration und vielleicht auch auf einen neuen Job. Er ist klug. Ein kluger Verwalter. Er bereitet das jetzt vor. Er rettet sein Leben. Das ist die Hauptsache. Was ist denn die Hauptsache in deinem Leben? Was ist die Hauptsache in meinem Leben? Um was geht es denn letztendlich? Wie klug bin ich? Wie klug bist du in deinem Leben? Geht es dir um die Hauptsache? Oder was sind so die Nebensächlichkeiten? Ja, Fußball ist ja so die schönste Nebensache der Welt, sagt man. Was ist die Hauptsache in deinem Leben? Ich habe vorhin vom Alpha-Kurs erzählt. Ich habe Menschen erlebt in Alpha-Kursen, die für sich die Hauptsache in ihrem Leben entdeckt haben, Gott. Und gemerkt haben, Ich muss ja nicht mehr hoffnungslos durchs Leben gehen. Ich muss doch nicht mehr mir irgendwas erarbeiten bei Gott. Ich muss doch nicht mehr mein Leben mit anderen Dingen füllen, die nebensächlich sind. Vielleicht überlegst du, ob Alpha-Kurs für dich was wäre. Dann will ich dich ermutigen dazu. Wenn du für dich das Hauptziel schon gefunden hast in deinem Leben, dann ist der Alpha-Kurs nicht das Richtige für dich, außer du bringst jemanden mit als Gast oder eine Gästin oder je nachdem, wie man das sagt. Ja? Bringst jemanden mit, dann ist das okay. Aber es soll für die Menschen sein, die die Hauptsache in ihrem Leben suchen. Und wenn du denkst, oh, klingt doch eigentlich gut mit dem Alpha-Kurs, dann lass dich nicht davon abbringen. Dann sei klug. Meld dich an und sei dabei. Das ist die Hauptsache, Gott und sein Reich. Reich Gottes Leute sind Leute des Lichts, taucht auch im Bibeltext auf. Gott wird uns aufnehmen in die ewigen Hütten. Dieser Bibeltext ist für den heutigen Sonntag im Kirchenjahr mit vorgesehen. Man nennt das einen Perikopentext. Und er passt einfach auch gut hinein jetzt. Heute ist Volkstrauertag, nächste Woche ist Ewigkeitssonntag. Die Tage werden kürzer, es wird dunkler und viele Leute beschäftigen sich auch eher in dieser Jahreszeit so mit den tiefen und dunklen Themen und vielleicht auch mit Tod, Sterben und Trauer. Die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Von daher passt dieser Text auch sehr gut dazu. Klug, schnell, entschlossen handeln, die eigene Zukunft sichern. Also wäre das das Hauptfazit des Textes, alles einsetzen, meinen Verstand, meine Fantasie, meine Leidenschaft, meine Klugheit, meine ganze Existenz, alles auf diese eine Karte Gott zu setzen, dass sie, diese Karte, die, dieser Gott mein Leben trägt. Bist du bereit dazu? Und Jesus denkt sich, wenn doch alle meine Jünger so klug wären, so entschlossen wären, deshalb diese Geschichte. Haben wir diese Radikalität heutzutage in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, alles auf diese eine Karte zu setzen, auf Gott? Wie schön wäre das, wenn die nächste Generation so radikal wäre, zu sagen, Gott ist meine Nummer eins. Und wir tun alles dafür, für sie zu beten, sie zu unterstützen, mitzutragen. Und wenn wir singen, sei du der Mittelpunkt meines Lebens? Also haben wir ja gerade gesungen. Stimmt das? Ist das eine Floskel? Habe ich da nicht aufgepasst, was ich gerade gesungen habe? Meine ich das ehrlich von Herzen? Gott, bist du der Mittelpunkt meines Herzens? Die absolute Nummer eins? Jesus lobt die Entschlossenheit, mit der dieser Verwalter seine Existenz rettet. Er lobt nicht das Verbrechen. Bitte nicht falsch verstehen. Jesus lobt die Klugheit, alle Möglichkeiten nüchtern zu durchdenken, alle Optionen durchzurechnen, sich keine Illusion zu vermachen, den Verstand gebrauchen, Fantasie einzusetzen, schnell und wirkungsvoll zu handeln. Das ist der Hauptkern dieser Geschichte. Nächster Punkt, unsere Verantwortung. Was können wir noch lernen? Was ist so eine Nebenspur dieses Textes? Was haben vielleicht auch die ersten Christen, die ersten Gemeinden, daraus gelernt? Nach und nach wurden ja die Evangelien geschrieben und auch den Gemeinden übermittelt und so. Hier, schaut mal, das war Jesus, so hat er gelebt, das hat er erzählt und gesagt. Guckt ihn euch genau an. Jesus lobt diesen Betrüger, weil er Geld für Freundschaften nutzt durch einen Schuldenerlass. Er pflegt Freundschaften, Beziehungen. Er vergibt, er ist großzügig. Können wir davon lernen? Ich denke ja. Und das war nämlich das Prinzip des ersten Christentums damals, dass die Gemeinden darauf angewiesen waren, auf diese Gastfreundschaft, auf das Miteinander. Für den Anfang des Christentums enorm wichtig. Gemeinschaft, sich gegenseitig tragen, unterstützen. Wir hatten gestern hier ein Gemeindefrühstück, hatten viele Tische aufgestellt und mit Stühlen saßen wir da, haben gemeinsam gefrühstückt, uns ausgetauscht. Wie geht's dir? Was beschäftigt dich in der Gemeinde? Haben gelacht miteinander. War eine tolle Zeit. Hunger und Armut sollte in der ersten christlichen Gemeinde vermieden werden. Achtet aufeinander, pflegt Gemeinschaft, Gastfreundschaft. Es gab Armenspeisungen, Witwenversorgung, schaut in die Apostelgeschichte, ökonomische Solidarität. Das ist unsere Verantwortung. Lichtleute können von betrügerischen Menschen etwas lernen, ein unmoralischer Held als Vorbild. In den Kommentaren nachher, also wir haben ja Verse 10 und 12, so die Kommentare zu dieser Geschichte, da wird die Untreue nicht gelobt, sondern da wird der Verwalter als Negativbeispiel dargestellt. Nach dem Motto, sei treu, lass dir nichts zu Schulden kommen. Abgerechnet wird am Schluss, sei treu, wahr, ehrlich und gerecht. Und das ist eine wichtige Spur, die Jesus uns vorgelebt hat und zeigt und die in den Kommentaren der Texte auch mit aufgenommen wurde und die auch nachher bei den Aposteln zu sehen war. Paulus zum Beispiel schreibt an die Gemeinden in Korinth, 1. Korinther 4, 1 bis 5, dafür soll man uns halten, Doppelpunkt, für Diener von Christus und Verwalter, Oikonomos. Wir sind Verwalter, Verwalter von Gottes Geheimnissen. Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. Aber mir ist es völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht schon jetzt, wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt, und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Paulus, abgerechnet wird am Schluss, könnte man sagen. Unsere Verantwortung treu und gerecht. Almut hat vorhin gesagt, dass wir demnächst eine Gemeindeversammlung haben. Und da wählen wir in die Gemeindeleitung hinein, Diakone, Gemeindeleitungsmitglieder. Menschen, erwachsene Mitglieder unserer Gemeinde, die unsere Gemeinde mittragen, die treu sind, die gerecht sind. Die müssen nicht perfekt sein. Ja, so jemanden gibt's nicht. Aber die mittragen, die Ökonomen sind, also Verwalter, die Diener sind, die unsere Gemeinde mittragen. Betet dafür. Seid bei der Gemeindeversammlung dabei, wählt mit und entscheidet mit. Nächster Punkt, Umgang mit Schulden. Was ist nochmal der Kontext, also der Rahmen dieser Geschichte? Wir erinnern uns daran, Jesus argumentiert gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten, weil sie ihm vorwerfen, nicht als mustergültiger Jude zu leben. Mit Sündern würde er sich abgeben. Die Geschichte von den 100 Schafen, vom verlorenen Geldstück, vom verlorenen Sohn und dann diese Geschichte. Eine kleine Nebenspur könnte sein, dieser Verwalter kann an manchen Stellen auch ein Synonym für Jesus sein, ohne zu betrügen. Was meine ich damit? Es klingt verrückt, aber es ist ein interessanter Ansatz. Da ist ein reicher Großgrundbesitzer, der setzt einen Verwalter in Amt und Würden ein. Gott, der Allmächtige, sandte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. In Amt, vielleicht auch in Würden. Christus verschwendet seine Liebe. Philipper 2 lesen wir das. Jesus wurde wie andere Menschen geboren. Er war ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und dann folgen falsche Anschuldigungen. Der Verwalter verschwende den Besitz. Und die Vorwürfe, die Jesus hören muss, sind: Du verschwendest deine Zeit. deine Kraft für die Sünder, für die Huren, für die Zöllner. Du isst mit den Sündern. Und deshalb erzählt Jesus ja die Geschichte von den Schafen, von dem Geldstück, von den Brüdern und von diesem Verwalter. Und Jesus ist angeklagt. Er nimmt sich der Sünder an. Lukas 15, Vers 1. Denunziationen laufen bereits. Der Mob pöbelt im Hintergrund. Sind diese Vorwürfe berechtigt bei Jesus? Na klar. Das ist ja seine Identität, der Arzt für die Kranken zu sein, sich mit den Sündern abzugeben. Er tut, was ihm vorgeworfen wird. Er verschwendet seine Liebe auf göttliche Art und Weise. Er ist als Verwalter dem Chef untergeordnet. Er verwaltet einen großen Reichtum. Und Jesus ist in dieser Rolle des Verwaltens. Er führt den Willen des Vaters aus und verschwendet die Liebe. Wir haben ja große Zahlen mitbekommen in diesem Bibeltext. 100 Fässer Öl und 100 Fässer Wein sind die Schulden. Und damit könnte man ein ganzes Dorf über längere Zeit versorgen, habe ich gelesen. So groß sind die Schulden, riesengroß, unermesslich groß. Und der Verwalter erlässt eine riesengroße Schuld. Schuldenerlass. Der Schuldner macht sich vielleicht zu einem Mittäter. Beide auf Augenhöhe, ein verschworener Haufen, sie gehören zusammen, so wie Jesus zu den Kranken und zu den Sündern gehörte. Auf Augenhöhe miteinander, ohne Betrüger zu sein. Vielleicht auch ein Gedanke, den man mitverfolgen kann. Das Herbeirufen der Schuldner als Gemeinschaft mit den Sündern. Jesus und seine verschwenderische Liebe. Dann ein Vers später, Kapitel 16, Vers 14 heißt es, das alles hörten die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie spotteten über ihn. Das heißt, diese Geschichte haben die Pharisäer und Schriftgelehrten mitbekommen und haben sich auch so gedacht, das verstehen wir nicht. Also irgendwas ist da komisch. Wie wird denn jetzt hier mit Geld umgegangen? Das kann doch nicht sein. Und deswegen der letzte Gedanke, Umgang mit Geld. Ein paar Finanztipps vom Schreiber. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Gott dienen und dem Mammon? Geht nicht? Das kennen wir doch irgendwoher. Das gab's bei den Seligpreisungen schon. Matthäus 6, 24. Das heißt, auch hier wird deutlich, es gab eine redaktionelle Überarbeitung, eine Hinzufügung zum Text nach dem Motto, das muss noch rein. Schnell noch einen wichtigen Gedanken zum Thema Geld. Lukas schreibt das auf, was die ersten Christen und Gemeinden wissen sollen. Über Jesus, aber auch wie man mit Geld umgeht im Gemeindeleben. Über Geld spricht man doch nicht, oder? Eine typisch deutsche Redewendung. Man redet ja eigentlich nicht so über den Lohnzettel, Einkommen, was das Auto gekostet hat, das du gekauft hast. Als ich gefragt wurde, na Daniel, was hat denn dein kleines Auto gekostet, was du gekauft hast? Habe ich erst einmal gezuckt und habe so gedacht, sage ich es jetzt, dass es knapp über 5000 Euro gekostet hat oder nicht? Jetzt habe ich es euch schon verraten. Ja? Also man zuckt vielleicht erst einmal in so einen Moment, was man auf dem Konto hat, wie hoch der Kredit ist, alles Tabuthemen unserer Gesellschaft. Warum? Naja, man will Neid und Missgunst vielleicht vermeiden. Wir sind eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde und gehören zu einem großen Bund oder Verbund vieler Gemeinden in Deutschland. Und es gibt einmal im Jahr eine Tagung aller Gemeinden, theoretisch können alle dabei sein, der Bundesrat. Und im Vorfeld des Bundesrates wird veröffentlicht, so an alle Konferenzteilnehmer, welche Gemeinden es gibt, was diese Gemeinden, also wie groß die Gemeinden sind, wie viele Mitglieder sie haben und was diese Gemeinden gespendet haben für die Bundesgemeinschaft. Da stehen Zahlen. Das kann man miteinander vergleichen. Spannend, das so zu sehen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden einmal im Jahr so eine Übersicht aufführen hier, wer welches Mitglied wie viel spendet aus unserer Gemeinde. Unser Kassierer zuckt fast zusammen, er kriegt fast einen Schweißausbruch. Nein, machen wir nicht, machen wir nicht. Was wäre das für eine Diskussion und Aufregung? Das macht man einfach nicht. Und daran will ich auch nicht rütteln. Ich als Pastor will gar nicht wissen, was Einzelne spenden. Das interessiert mich nicht. Ich will mich davon nicht beeinflussen lassen. Aber Geld ist oft ein Tabuthema. Ob man beim Kaffee nach dem Gottesdienst mal über das Thema Geld ins Gespräch kommt, ich glaube, das wären stille Runden, oder? Manch einer sagt, über Geld redet man nicht, das hat man oder nicht. Klingt vielleicht ein bisschen überheblich und arrogant, wenn man als Wohlhabender das sagt. Aus dem Bibeltext ist für mich nicht herauszulesen, dass Reichtum verdammt wird. Im Alten Testament, Abraham und Salomo hatten große Vermögen. Wir werden zur Armut nicht gezwungen. Wir müssen nicht bettelarm auf die Straße übernachten. Müssen wir nicht. Aber zum Thema Geld gibt es wichtige Hinweise, den Umgang, die Schwachen im Blick zu behalten. Die Schwachen zu sehen. So war das damals auch in den ersten Gemeinden. Achtet auf die, die nicht so viel haben. Ihr habt Verantwortung dafür. Und macht euch nicht abhängig vom Geld, von der Macht des Geldes, von dem Mammon. Mammon? Ja, bei den Syrern der damaligen Zeit der Gott des Reichtums. Und er wurde an bestimmten Festtagen gehuldigt. Macht dir Geld nicht zu einem Gott. Es ist schon einige Zeit her, da hat der brasilianische Fußballstar Neymar, der ist gewechselt von Barcelona, glaube ich, nach Paris. Und da war diese Transfersumme, die bis heute die höchste Summe ist im Fußball, soweit ich weiß, 222 Millionen. Unvorstellbar. 222 Millionen. Und ein deutscher Fußballtrainer hat dazu gesagt, der Gott des Geldes verschlingt alles. Ja, für ihn war das so klar, der Gott des Geldes. Ich mag Fußball, ja, also will ich nicht falsch verstehen. Aber das Geld hat auch schon eine Anziehungskraft und kann eine Gier auslösen, kann unvorstellbar uns Menschen beeinflussen. Und das soll es gerade nicht, sagt auch dieser Bibeltext in den angefügten Kommentaren. Geld ist eine der größten Gefahren für die Menschen. Man erinnert sich an Panama Paper. Cum-Ex, Cum-Cum, alles Tricks, die Gier der Menschen nach Geld, diese magische Anziehungskraft, die Vermögen haben kann. Ich bin am Ende meiner Predigt, aber vielleicht noch nicht am Ende dieses Gleichnisses, denn die Auseinandersetzung mit diesem Text darf weitergehen. Und vielleicht hast du Lust bekommen, das in deiner Lieblingsbibel, in deiner Lieblingsübersetzung zu Hause nochmal nachzulesen, in aller Ruhe. Dann wünsche ich dir ganz viel Freude dabei und gute Entdeckungen. Es darf weitergehen. Ja, manche Aussagen sind irritierend und ich habe versucht, so ein paar Grundsätze deutlich zu machen. Optionen, eine Erklärung zu geben. Gott und sein Reich, das ist die Hauptaussage. Lass Gott die Nummer eins sein. Sei klug, fantasievoll und schnell in Bezug darauf, Gott die Nummer eins sein zu lassen. Und unsere Verantwortung ist es, Beziehungen zu pflegen, sich um die Schwachen zu kümmern, treu mit den Aufgaben, mit den Dingen zu sein, die Gott uns anvertraut. Und wir sollen uns nicht von Geld bestimmen lassen, sondern von Liebe, anderen vergeben, Liebe und Vergebung schenken und uns von anderen Wertmaßstäben prägen lassen. Gott helfe uns dabei. Amen. Nun wird uns das Musikteam